Willkommen bei Frau Sensibelchen, deinem Mutmacher-Podcast für sensible Vielseitigkeit. Ich bin Silvia, hochsensibel, vielseitig interessiert und manchmal ein bisschen chaotisch. Ja, genau wie du vielleicht auch. Hier geht es um Mut, Mindset und darum, wie du deine Hochsensibilität und deine tausend Ideen als Superkraft nutzt, statt dich davon bremsen zu lassen. Lass uns gemeinsam rausfinden, wie du deinen Weg gehst, voller Freude, Klarheit und Selbstvertrauen. Also schön, dass du dabei bist und lass uns gleich loslegen. Auch heute wieder mal ein herzliches Hallo aus der Welt der Hochsensiblen. Hast du dich schon mal gefragt, warum dich große Feiern, laute Geräusche oder viele Menschen komplett auslaugen? Und hast du vielleicht sogar ein Kind, das genauso empfindet? Ja, herzlich willkommen bei Frau Sensibelchen, denn heute geht es um das Thema Hochsensibilität in der Eltern- und Kindbeziehung. Und da ich das Gefühl habe, dass mir diese Themen gerade im Moment in meiner täglichen Praxis irgendwie häufiger begegnen, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir die Geschichte von Julia und ihrer Tochter Marie. Es ist eine Geschichte, die viele von euch vielleicht in ähnlicher Form kennen. Und ich habe diese Geschichte vor einiger Zeit für ein Magazin geschrieben und es war mir wirklich ein großes Anliegen, dass ich dir das heute einmal erzähle, beziehungsweise dass ich dir die Geschichte zuerst einmal vorlese. Auch Schmetterlinge haben Mütter. Erschöpft lehnt Julia ihre heiße Stirn an die kühlende Wand im Obergeschoss ihres kleinen Einfamilienhauses, nachdem sie es endlich gewagt hat, die Tür zu Maries Zimmer zu schließen. Noch einmal kurz horchen und dann gleich ins Bett, damit ich wenigstens ein paar Stunden Schlaf bekomme. Ein flüchtiger Blick auf ihre Armbanduhr zeigt 4.45 Uhr. Oh Mann! Diese Feier gestern, ich wusste, dass es wieder so eine kurze Nacht werden würde. Julia fallen fast die Augen zu, als sie sich auf Zehenspitzen zum gemeinsamen Ehebett bewegt. In 15 Minuten wird der Wecker ihres Mannes Manuel zur Frühschicht klingeln. Behutsam kriecht sie unter ihre Bettdecke. Ein schier unerträglicher Schmerz in der rechten Seite ihres Kopfes lässt sie zusammenzucken. Oh nein, bitte nicht jetzt auch noch eine Migräneattacke. Manuel ist bereits wach. Schläft sie jetzt? Fragt er besorgt. Ja, ich hoffe, dass sie jetzt endlich ein bisschen zur Ruhe kommt, denn ich glaube, mein Kopf platzt. Marie war so überdreht von gestern, das war alles viel zu viel für sie, flüstert sie, während ihr lautlos ein paar Tränen über die erhitzten Wangen laufen. Ja, ich weiß, aber auch für dich war alles zu viel, mein Schatz. Ich hoffe, dass du ein bisschen schlafen kannst. Ich komme heute früher nach Hause, dann löse ich dich ab. Er küsst sie zum Abschied und verlässt das Zimmer. Für Manuel ist es nicht das erste Mal, dass seine Frau nach einem anstrengenden Tag solche Symptome zeigt. Julia fallen sofort die Augen zu. Während sie langsam in einen seichten Schlaf dämmert, tauchen im Kopf die tausend Bilder und Gedanken des vergangenen Tages wieder auf und kreisen um die Wette. Sofort erscheint der alte Forstgasthof des kleinen 500-Seelendorfes in der Steiermark, in dem schon seit jeher die Familienfeiern ihrer Großeltern stattfanden. Seit über 10 Jahren war sie nicht mehr dort gewesen. Aber die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Der 80. Geburtstag ihrer geliebten Großmutter war der Beweggrund, über ihren Schatten zu springen und nach so langer Zeit ihrer Verwandtschaft wieder einmal gegenüberzutreten. Diesmal war es anders, denn sie war ja nicht alleine. Manuel und Marie waren an ihrer Seite. Wie in sanften Nebel gehüllt, schleichen über 50 geladene Gäste Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen mit Partnern und lärmenden Kindern, neugierigen Fragen und misstrauischen Blicken durch die verschwommene Traumlandschaft. Ausgestopfte Jagdtrophäen starren sie von den Wänden des kleinen Speisesaals wie vor Neugier platzend an. Die meisten Leute kennen sie gar nicht mehr und bei den bekannten Gesichtern hatte sie schon als Kind das Gefühl, sie wäre eine Außenseiterin. Auch der Alleinunterhalter, der sich mit Keyboard und abgedroschenen Schlagern um die Illusion einer heiteren Stimmung bemüht, besteht auf seinen Platz in Julias Halbtraum. Im verschwommenen Licht betritt sie mit Marie und Manuel den Saal. Ein eiskalter, von unterdrückter Wut, Abneigung und Unverständnis geschwängerter Luftzug dringt in fast jede Faser ihres Körpers. Sie will fliehen, doch Manuels Hand auf ihrem Rücken schiebt sie sanft mit Marie auf dem Arm vorwärts in Richtung Jubilarin. Sie spürt stechende Blicke und hört förmlich die Gedanken der Anwesenden, als würden sie sagen, seht mal, wer sich da in unsere Mitte wagt. Die übersensible Julia ist wieder da. Naja, die war sich ja zu gut, um mit uns ihre Hochzeit zu feiern. Seit mehr als 10 Jahren wechselten die meisten Anwesenden deshalb kein Wort mehr mit Julia. Sie wollten damals eine kleine Hochzeitsfeier, nur im Kreise ihrer und Manuels Eltern mit Lampions und Kerzen im Garten, bei einem gemütlichen Essen und einem Gläschen Wein und Musik aus der Jukebox. Ohne lärmende Kinderschar, Verwandtengetue, ohne endlos kaugummiähnlichen Smalltalks. Ohne großen Lärm und nur mit einer kleinen Trauungszeremonie. Julia erinnert sich noch an die beleidigten und angewiderten Gesichter ihrer Cousinen, als sie erklärte, dass der Lärm, lange Nächte und Alkohol bei ihr jedes Mal massive Migräneattacken auslösten, die sie dann den ganzen nächsten Tag in einen dunklen Raum ans Bett fesseln würden. Aber sie meinten nur, das sei doch nur eine Ausrede. Aber ja, sie wäre ja schon immer ziemlich zimperlich und arrogant gewesen. Unruhig wälzt sich Julia im Schlaf hin und her, während das Gedankenkarussell in die nächste Runde startet. In Gedanken erscheint ihre Großmutter, wie sie ihr gratuliert. Julias Oma war sichtlich gerührt vom Geschenk, nahm sie in den Arm und drückte Marie einen sanften Kuss auf die blonden Locken. Die Großmutter war eine der wenigen gewesen, die Julias Sensibilität nie verurteilt hatte oder sie dafür vielleicht sogar geschimpft hätte wie die anderen. Sie hatte immer ein offenes Ohr für ihre Probleme. Auch wenn ihre Eltern mit ihrer Sensibilität wieder einmal überfordert waren und es zu Hause deswegen Streit gab. Nach und nach kamen einige Cousinen und Cousins zu Julia und ihrer kleinen Familie und versuchten sich in seichter Konversation. Julia heuchelte Interesse, lächelte und von außen merkte niemand ihren innerlichen Kampf mit den Gefühlen. Nur Manuel bemerkte ihre roten Wangen und die kalten, zitternden Hände, die er von Zeit zu Zeit unterm Tisch drückte. Marie hatte nur hin und wieder den Kopf aus Julias Nacken gehoben, obwohl ein paar Kinder sie zum Spielen aufgefordert hatten. Auch sie spürte die dicke Luft im Raum und Julias Anspannung. Schon die Einladung, die vor 2 Monaten ins Haus flatterte, verursachte bei Julia Magenschmerzen. Nicht nur wegen der Geschichte mit den Verwandten, auch weil ihr schon seit jeher vor solchen Veranstaltungen graute. Und sie dachte auch an Marie, denn die 4-Jährige war wie sie sehr empfindsam und brauchte nach solchen Ereignissen meist lange, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Lärm und viele Menschen stressten sie. Schon als Baby wachte Marie bei jedem kleinen Knarren der Bodendielen auf. Julia spürte instinktiv, dass Marie viel mehr Nähe brauchte als andere gleichaltrige Babys. Sie blickte oft neidisch auf das Baby ihrer Freundin Conny. Connys Sohn hatte von Anfang an fast durchgeschlafen und schien auch tagsüber einen schier unerschütterlichen Schlaf zu haben. Egal, ob es plötzlich an der Haustür klingelte, das Licht im Zimmer aufgedreht wurde oder der Hund bellte. Marie nahm dagegen jede Kleinigkeit wahr. Als sie noch nicht sprechen konnte, reagierte sie auch sofort auf jede kleinste Veränderung des Tagesrhythmus. Beim Essen vertrug sie viele Dinge von Anfang an nicht, was ihr oftmals schlaflose Nächte wegen Bauchkrämpfen verursachte. Aber die vielen Glücksmomente mit Marie rührten sie manchmal zu Tränen. Sie erinnerte sich an diesen Moment beim Essen, als Marie plötzlich wie aus dem Nichts von ihrem kleinen Kinderstuhl aufsprang und zum Fenster lief. Sie hatte an der Fensterscheibe einen kleinen Marienkäfer entdeckt und war so aufgeregt, dass sie nicht mehr weiter essen konnte, bevor Julia ihn nicht in die Freiheit entlassen hatte. Auch der Anblick, als sie sich auf dem Sofa an Georgie, ihrem kleinen Kavalier King Charles Spaniel, kuschelte, sanft ihre kleinen Händchen in sein Fell grub und ihm leise etwas zuflüsterte. Oder die Abende, an denen Marie beim Vorlesen im Bett sanft ihre kleinen Finger in Julias Hand schiebt und sagt: Mami, ich hab dich so lieb, bis zum Mond und noch ganz viel weiter. Ja, vielleicht hast du dich in der Geschichte von Julia und Maria ein bisschen wiedererkannt. Denn man erlebt sehr gut mit diesen typischen inneren Konflikt hochsensibler Eltern von hochsensiblen Kindern. Ja, die Frage, die sie sich stellen, wie schütze ich mich selbst und wie schütze ich aber auch mein Kind? Aber schauen wir uns kurz einmal an, was denn da so passiert, wenn die Eltern und Kinder hochsensibel sind. Also wissenschaftlich belegt ist ja, dass hochsensible Gehirne Reize einfach tiefer und intensiver verarbeiten. Das ist auch der Grund, warum Menschenmengen, Lärm und Konflikte auch besonders belastend sein können. In der Geschichte haben wir schön gehört, dass das waren so typische Reaktionen von hochsensiblen Eltern und Kindern. Ja, wir haben gehört von dieser Übererregung. Zu viele Reize auf einmal durch diese Feier, durch diese Situation, auch durch diese Atmosphäre. Das kann zu verschiedenen Folgen, das kann verschiedene Folgen der sensorischen Überlastung einfach führen. Wir sprechen da, es gibt da drei Punkte. Und zwar, eine sensorische Überlastung setzt eben dann ein, wenn eine gewisse Reizgrenze, eine gewisse Reizdauer und auch Reizmenge überschritten werden. Und bei hochsensiblen Menschen liegt diese Toleranzschwelle eben niedriger. Fehlt Hochsensiblen, vor allem eben im Kindesalter, eine Möglichkeit, sich irgendwie zurückzuziehen und die Reizüberflutung zu kompensieren, dann können drei verschiedene Zustände eintreten. Das erste ist der Overload, das zweite ist der Meltdown und das dritte ist ein Shutdown. Was ist das jetzt? Der Overload, das ist ein nicht auszugleichender Zustand der Anspannung. Und das ist, Overload heißt ja Überladung. Und die Betroffenen sind dann meist nicht mehr ansprechbar und können auch in besonders schweren Fällen sogar die Fähigkeit zur Artikulation verlieren. Und gerade bei Kindern ist auch so diese körperliche Abgrenzung zu beobachten, ja, wie zum Beispiel ein Zusammenkauern oder Rollen, aber auch Wutanfälle oder Apathie. Und auch der Affekt, die Affektkontrolle ist in diesem Zustand eingeschränkt, sodass natürlich auch Aggressionen auftreten können. Wichtig ist hierbei, dass man einfach zurückgehen kann in einen Ruhezustand, in eine Rückzugsmöglichkeit. Weil ohne eine Möglichkeit des Rückzugs im Falle dieses sensorischen Overloads kann das sogar in einen Meltdown münden. Meltdown auf Deutsch könnte man das als Kernschmelze oder Zusammenbruch einfach übersetzen. Ein Meltdown ist so eine starke sensorische Überlastung, dass zielgerichtetes Handeln nicht mehr möglich ist. Und die Menge der angestauten Impulse, die können sich dann wirklich auch so explosionsartig entladen. Das äußert sich dann so, dass die Menschen einfach nur mehr weinen können oder schreien. Oder sie können sogar, wenn sie total überfordert sind, mit Gegenständen werfen. Sie können aber auch starke Aggressionen zeigen oder sogar Autoaggression, also gegen sich selbst. Und in derartigen Belastungssituationen ist es sogar möglich, dass das Schmerzempfinden der Betroffenen herabgesetzt ist, sodass sie auch nicht merken, wenn sie sich wehtun zum Beispiel. Und das alles kann auch zu einem Shutdown führen. Also das ist dann die nächste Stufe quasi. Wenn man in einem Shutdown ist, dann bleiben sämtliche Versuche des Rückzugs oder der Ablenkung einfach erfolglos. Es geht nichts mehr. Es kann eben ein Meltdown auch in einem Shutdown resultieren. Shutdown heißt halt dann Abschaltung. Und da befinden sich die Betroffenen dann wirklich in einem Zustand völliger Abschottung. Da reagieren sie oftmals nicht mal mehr auf Ansprache oder sie können sich auch nicht mehr artikulieren. Das sind natürlich sehr starke Reaktionen. Das ist jetzt wirklich sehr stark dargestellt und das muss nicht immer sein. Aber du kannst dir vorstellen, wenn hochsensible Eltern und hochsensible Kinder da nicht Bescheid wissen, wie sie vorbeugen, wie sie mit ihrer Übererregung lernen umzugehen, dass das natürlich ganz fatal zu fatalen Situationen führen kann. Eine weitere typische Reaktion ist natürlich auch dieser Energieverlust. Ja, also diese sozialen Kontakte, wenn man in großen bei Festen oder mit vielen Menschen spricht, über einen Abend lang oder vielleicht sogar einen ganzen Tag lang, das laugt total aus. Ja? Und das muss nicht negativ, also diese Gespräche oder so müssen nicht negativ sein, wie in der Geschichte zum Beispiel. Es kann auch positiv sein. Auch die positiven Emotionen kosten uns einfach Energie. Das bedeutet, wenn wir so einen Tag haben oder vielleicht sogar mehrere Tage, wir müssen schauen, dass wir uns gut regenerieren können und dass wir lange genug Zeit haben zu regenerieren. Und natürlich auch unsere Kinder. Ja? Es geht ja nicht nur uns so, wenn wir hochsensibel sind, sondern auch unsere hochsensiblen Kinder müssen wir mitnehmen in diese Regenerationsphase. Und auch, wie ich schon gesagt habe, die emotionale Intensität, nicht nur die negativen Gefühle werden tiefer empfunden, auch Freude. Ja? Natürlich auch Schmerz, aber auch Freude wird tiefer empfunden. Und was dann natürlich noch dazu kommt, das haben wir in der Geschichte natürlich auch sehr schön gehört, dieser Druck, normal zu sein. Ja? Und das belastet uns natürlich. Ja, warum belastet uns das? Weil wenn wir immer hören, warum bist du immer so empfindlich? Ja, den hören wir ja als Hochsensible wirklich sehr, sehr oft. Wir wollen ja nicht kompliziert oder anstrengend sein. Wir wollen eigentlich nur ganz normal sein. Und diese Angst, als kompliziert oder irgendwie anstrengend oder ja, mühsam zu gelten, ja, das setzt uns natürlich zusätzlich unter Druck. Und auch wie Julia als Kind bereits schon das Gefühl hatte, anders zu sein, das hat ja damals schon bei ihr belastende Gefühle entstehen lassen. Was dann natürlich auch noch dazu kommt, ist die Stressreaktion bei Hochsensiblen, also der Körper als Alarmanlage sozusagen, wie sich es bei Julia gezeigt hat, ja, warum Julias Migräne auch kein Zufall ist, weil der Körper hat hier sehr stark auf diese emotionale Überforderung reagiert. Sie war im Fight- oder Flight-Modus, ja. Und wie Hochsensible sich bei der Überforderung oft zurückziehen möchten. Und wenn das nicht geht, dann haben wir einfach ein Problem. Dann muss uns vielleicht unser Körper zeigen, dass wir in den Rückzug gehen sollen. Und was, wobei wir natürlich auch sehr anfällig sind, ist das bekannte People-Pleasing, von dem ich auch schon mal gesprochen habe. Bei Julia haben wir das sehr schön beobachten können. Sie fühlt sich schuldig, als sie Nein gesagt hat, weil sie ja gelernt hat, sich anzupassen. Und wir Hochsensiblen wollen natürlich nicht anders sein. Wie ich schon gesagt habe, wir wollen nicht kompliziert, wir wollen nicht anstrengend sein, wir wollen eigentlich nur ganz normal sein. Und deswegen haben wir auch ein sehr starkes Harmoniebedürfnis. Und weil wir das von Kind an immer schon gelernt haben und auch innerlich gefühlt haben, dass wir da ja diese Konflikte einfach vermeiden wollen. Wir wollen Harmonie. Dabei vergessen wir oft auf uns selbst. Und in der Geschichte haben wir sehr schön gesehen, dass Julia da natürlich doppelt belastet war. Ja, sie hatte sich schuldig gefühlt, weil sie damals bei der Hochzeit ihre Verwandten nicht eingeladen hat und die haben es ihr auch spüren lassen. Also sie hat sich schuldig gefühlt, weil sie in diesem Fall auf ihre eigenen Bedürfnisse und die ihres Mannes Rücksicht genommen hat. Ja, sie hat ihre Grenzen gezogen, hat sich aber irrsinnig schuldig gefühlt und bei dieser Feier ist sie dann wieder konfrontiert worden mit ihren Verwandten, ja, die ihr das ja zur Last gelegt haben. Und da hat sie einen erneuten Konflikt gespürt und das hat sie ja wieder nicht gewollt. Ja. Also sie wollte ja eigentlich das alles vermeiden, aber aufgrund der Nähe zu ihrer Großmutter hat sie sich dann eben überwunden, doch zu dieser Feier zu gehen. Und das war natürlich eine Riesenbelastung für sie. Und die kleine Marie hat das natürlich 1:1 gespürt. Also hochsensible Kinder sind da natürlich genauso feinfühlig und bekommen das ja bis ins kleinste Detail alles mit. Und angelehnt an diese Geschichte möchte ich dir natürlich auch wieder ein paar Tipps mitgeben, wie du dein hochsensibles Kind und dich auch besser unterstützen kannst. Und als erster Punkt ist natürlich das ganz essentiell Akzeptanz und Wissen. Wichtig ist es einmal, die Hochsensibilität zu verstehen. Eigne dir Wissen an, dass du oder dein Kind, dass ihr nicht zu empfindlich seid, sondern dass ihr einfach tief fühlt. Es gibt da zwei Buchtipps von mir, und zwar das hochsensible Kind und die hochsensiblen Eltern von Elaine Aron. Die kann ich wirklich empfehlen, weil da wird diese ganze Thematik sehr gut beschrieben, auch die Ausprägungen in den verschiedenen Entwicklungsphasen. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Als zweiten Punkt ist es natürlich wichtig, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Grenzen setzen ohne Schuldgefühle. Lerne wirklich Nein zu sagen. Im Beispiel unserer Geschichte hätte Julia vielleicht sogar vor der Familienfeier schon erklären können, dass sie halt einfach früher geht, wenn es ihr und ihrer kleinen Tochter zu viel geworden ist oder geworden wäre. Und da habe ich auch eine kleine Übung gleich für dich. Schreibe eine Situation auf, in der du Ja gesagt hast und Nein gemeint hast. Und vielleicht, wie du es nächste Mal anders machen könntest. Und bedenke dabei auch, was hast du für einen Preis gezahlt? Also was war wirklich deine Anstrengung, dass du da Ja gesagt hast? Und was wäre aber für dich im Gegenzug viel besser gewesen? Was hätte dir besser getan? Als Punkt 3 haben wir dann noch die berühmte Selbstfürsorge als Elternteil. Ja? Nur ein ausgeglichener Elternteil kann natürlich auch ein Kind gut begleiten. Erlaube dir selbst genug Pausen und Rückzugszeiten und geh auch mit gutem Beispiel voran. Dein Kind lernt von deinen Verhaltensweisen. Das darf man nie unterschätzen. Und im Beispiel unserer Geschichte, statt sich zu zwingen, überall mitzumachen, hätte Julia ja schon früher für sich und Marie sorgen können, dass sie vielleicht eine kurze Auszeit nehmen, dass sie vielleicht einen kurzen Spaziergang dazwischen machen. Ja? So eine bewusste Pause von dem Ganzen. Ja? Man kann sich immer mal ein bisschen rausnehmen, wenn man sagt, okay, ich gehe mal eine Runde ums Haus oder ins Freie. Ja, also das ist für niemanden ein Problem und verschafft uns aber eine ganz, ganz wertvolle Regenerationszeit. Im Idealfall wären es ja so immer um die mindestens 20 Minuten. Ja, das habe ich schon einmal erzählt, dass unser Nervensystem wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, aber jede kleine Auszeit ist wichtig. Deswegen erlaube dir, wenn solche Themen anstehen, wenn solche Ereignisse anstehen, erlaube dir so kleine Mini-Rituale. Nach belastenden sozialen Ereignissen so eine bewusste Mini-Ruhezeit einzuplanen. Ich habe mir zum Beispiel bei meinen Ausbildungen, die so ganz Tagesausbildungen waren, immer wieder die Mittagspause wirklich für mich genommen. Das war am Anfang für die anderen ein bisschen befremdlich, aber ich habe es dann erklärt und habe gesagt, ich brauche ein bisschen frische Luft. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich brauche einfach diese Zeit für mich und wenn es nur eine halbe Stunde ist, einfach um diese ganz intensiven Situationen, Gedanken, Anspannungen und alles zu verarbeiten. Und das verstehen die Menschen auch. Wenn man es wirklich erklärt, dann verstehen sie es auch. Die emotionale Regulation für die Kinder ist natürlich auch ganz wichtig, denn es ist wichtig, die Energie der Kleinen auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil hochsensible Kinder brauchen genauso Strategien, um ihre Emotionen zu verarbeiten. Und da gibt es ein paar Ideen. Ja. Man kann mit den Kindern auch was mitnehmen. Man kann ihnen was zum Malen mitnehmen, was zum Kneten, was zum Schreiben. Man kann, wenn man rausgeht in die Natur, sie ein bisschen, je nach Jahreszeit natürlich, barfuß laufen lassen oder Steine sammeln oder Dinge aus in der Natur, wenn ein Wald vielleicht irgendwie ist, ein bisschen die Tiere beobachten oder die Insekten beobachten oder Steine sammeln oder solche Dinge. Und sensorische Beruhigung ist natürlich auch sehr wichtig. Also je nach Alter des Kindes oder ganz egal, wie alt das Kind ist, wenn es ein Lieblingskuscheltier hat, dann soll es das überall hin mitnehmen können, weil das ist immer eine Beruhigung. Und der Thomas Beuys, ein Kinderpsychiater, hat in seinem Buch Orchideen- und Löwenzahn schon gesagt, hochsensible Kinder sind wie Orchideen. Und wenn sie in einem wohlmeinenden Umfeld aufwachsen, dann können sie zu wunderschönen Pflanzen gedeihen. Ja, und zum Abschluss möchte ich dir noch auch auf das Buch von Elaine Aron nochmal hinweisen, auf das Buch Das hochsensible Kind. Weil da spricht sie auch, welche herausfordernde Zeit es natürlich sein kann, wenn hochsensible Eltern ein hochsensibles Kind zu erziehen haben oder vielleicht sogar mehrere. Aber auch, dass es eine wundervolle Beziehung werden kann. Weil die hochsensiblen Kinder können davon profitieren, wenn ihre Eltern auch hochsensibel sind. Denn auch wenn die Eltern nichts über ihre eigene Hochsensibilität wissen, handeln sie meist intuitiv richtig, weil sie ganz anders spüren. Ja, sie spüren viel mehr, welche Bedürfnisse ihr Kind hat. Wenn sich die Eltern dann noch sogar bewusst sind ihrer eigenen Hochsensibilität und es selbst auch als Bereicherung wahrnehmen können, dann können sie dem Kind natürlich ein wunderbares Vorbild sein im Umgang mit der Hochsensibilität. Aber natürlich auch eine Beziehung, in der die Eltern selbst nicht hochsensibel sind, kann bereichernd sein, wenn die Eltern über die Hochsensibilität Bescheid wissen und gezielt und entspannt auch Gegenmaßnahmen zu dieser Übererregung setzen können. Vielleicht bist du dir jetzt aber auch noch nicht sicher, ob dein Kind eventuell hochsensibel ist. Meist ist es aber schon als Baby erkennbar, weil manche Babys zeigen wirklich schon von Geburt an diese erhöhte Sensibilität eben, wie wir es auch bei der kleinen Marie gelesen haben, auf Umweltreize und damit einhergehende intensivere Verarbeitung. Es geht ihnen, man merkt das auch, es geht ihnen dann meistens eben besser, wenn weniger Stimulation um sie herum ist. Und in diesem Fall ist es halt für die Eltern wichtig zu erkennen oder auch von geschulten Menschen sich gesagt zu bekommen, dass das Kind vielleicht hochsensibel ist. Das Wissen darüber ist einfach essentiell, weil sie werden dann auch weniger Sorge haben, etwas falsch zu machen und sie können damit auch viel leichter eine sichere Bindung zum Kind entwickeln. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir gerne. Ich habe auch einen Fragebogen für Eltern, damit du als hochsensible Mama, hochsensibler Papa oder nicht hochsensible Mama und Papa erkennst, ob dein Kind eventuell hochsensibel ist, dann fordere den gerne an. Ich schicke ihn dir als kostenloses PDF zu. Und jetzt möchte ich noch mal kurz Revue passieren lassen, was wir heute besprochen haben. Und zwar haben wir heute in der Geschichte gehört, dass hochsensible Eltern und Kinder die Welt einfach tiefer und intensiver wahrnehmen. Das kann sowohl eine große Herausforderung sein, aber auch eine wunderbare Bereicherung. Mit genug Wissen über dieses Wesensmerkmal, dann die Fähigkeit zur Abgrenzung und die Selbstfürsorge, kannst du dein Kind und dich selbst einfach viel besser unterstützen. Und wenn du oder dein Kind hochsensibel bist oder ihr beide, dann schreib mir gerne, was dir am meisten in deinem Alltag hilft. Schreib es mir gerne in den Kommentaren auf Instagram oder Facebook. Und mich würde das wirklich interessieren. Wie gehst du damit um? Und ich habe im April und im Mai veranstalte ich jeweils einen zweiteiligen Workshop für Pädagoginnen, hochsensible Kinder verstehen und begleiten. Und ich würde das auch gerne für Eltern machen. Also ich habe schon mal einen Vortrag über die hochsensiblen Kinder und Eltern gehalten und ich würde daraus gerne einen Workshop machen. Also wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne, wenn du da Interesse hast, weil dann plane ich was ein, online und in Präsenz. Also es gibt immer zwei verschiedene Formate bei mir. Und du kannst dich auch in unserem Soul Circle für Hochsensible anmelden. Das ist einmal im Monat online und einmal in Präsenz, je nachdem, wie es für dich am besten passt. Das ist eine offene Austauschgruppe mit maximal 6 Frauen oder natürlich auch Männern. Und es geht darum, die Herausforderung als hochsensible Frau, als hochsensible Mama, als hochsensible Arbeitnehmerin, was auch immer, einfach zu besprechen, miteinander sich auszutauschen, in einem geschützten Raum darüber zu reden, Impulse zu bekommen, Inputs zu bekommen und einfach, ja, einfach, dass du dich nicht alleine fühlst, dass wir uns nicht alleine fühlen, weil wir sind so viele und wir sind so wertvoll für die Gesellschaft. Und manchmal ist uns das nicht so bewusst und deshalb, finde ich, müssen wir einfach zusammenhalten. Also in diesem Sinne, ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte abonniere meinen Podcast. Bewerte ihn mit 5 Sternen und teile ihn auf Social Media, dass so viele Menschen wie möglich darüber sich informieren können und reinhören und etwas davon mitnehmen können. Ich wünsche mir wirklich, dass ich für jeden ein bisschen was mitgeben kann und ich hoffe, dass es dir wieder Mehrwert gestiftet hat. Und ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, deine Silvia.